Zu wem sollen wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Vergleich Johannes 6, 68. Die Frage des Petrus ist auch heute die Frage vieler. Nicht wenige scheitern im Gebet, weil sie niemanden haben, der sie führt. Pfarrer Matthias Reyes Müsteier zeigt uns einfach und klar Wege des Dialogs Gottes mit uns. Und so begrüße ich Pfarrer Matthias Rey bei Radio Gloria ganz herzlich. Und ich wünsche den Zuhörerinnen und Zuhörern viel Erbauung mit Pfarrer Matthias Rey und dem Thema das Gebet.
Grüß Gott. Das Gebet, das ist ja etwas sehr Vielschichtiges. Also nur ganz kurz vorweggenommen, es gibt die mündlichen Gebete, also die Gebete, die fest formuliert sind, also wie das Vaterunser, gegrüßt seist du Maria und andere mehr. Dann gibt es das freie Gebet und dann können wir dort wieder unterscheiden. Es gibt das Beten, wo wir um etwas bitten. Das ist eigentlich das Üblichste. Und dann gibt es zum Beispiel, dass wir danken oder dass wir Gott loben und preisen. Und dann gibt es, da möchte ich dann etwas länger darauf eingehen, die Anbetung oder einfach das stille Gebet, wo wir vor Gott sind und hinhorchen, was er uns sagt. Und dann gibt es natürlich noch andere Gebetsformen. Also da ist natürlich jeder sehr frei, sein persönliches Gebet zu gestalten. Und auch vorweggenommen, man muss gut schauen, dass man einerseits genügend betet, also in einer unruhigen Zeit wie der heutigen, auch in einem relativ gottlosen Umfeld. Also ich möchte nicht sagen, dass die Menschen nicht an Gott glauben, aber sie leben sozusagen losgelöst von Gott. Sie glauben zwar, dass Gott existiert, haben vielleicht dann und wann auch ein Gefühl der Dankbarkeit, aber sie leben so, als Gott nicht existieren würde. Und das ist das Umfeld, in dem wir leben. Und da braucht es viel Zeit fürs Gebet. Das heißt, wir müssen den Kontakt mit Gott ganz aktiv und auch immer wieder suchen, um den zu haben. Also früher, da war die ganze Gesellschaft anders geordnet, oder? Da hatte man in der Familie das Gebet, häufig am Abend sogar der Rosenkranz, das Tischgebet. Dann auch die ganze Gesellschaft war irgendwie geprägt von einer Gottbezogenheit. Heute ist ja das Gegenteil der Fall. Also heute ist ja der Fall, dass man sagt, die Schulen sind religiös neutral und damit meint man ohne Religion. Oder man sagt, die Zeitungen, das Radio, also damit meine ich jetzt vor allem die öffentlichen Sender, die mit Staatsgeldern unterstützt werden, das ist alles so religionsneutral, kommt es daher, aber eigentlich ist es ohne Religion. Und man könnte fast dann auch anfügen, gegen die Religion. Also sie schalten irgendein Radio ein, sei das jetzt das SRF oder das Lokalradio oder was, und dann kommt irgendeine Musik aus dem Äther mit etwas völlig Weltlichem. Meistens geht es um Liebe, und zwar um eine Liebe außerhalb der Ehe, außerhalb wirklich von Bindungen. Es geht um Genuss, es geht um einfach alles Weltliche. Aber ich bin immer wieder erstaunt, religiös neutral würde doch heißen, dass wir dann vielleicht einmal ein Lied haben aus der reformierten Tradition, dann ein Lied aus der katholischen Tradition, dann vielleicht auch ein Lied, mal ein jüdisches Lied oder so. Aber was wir feststellen ist, es ist religionslos. Also höchstens vielleicht um die Weihnachtszeit herum oder in klassischen Sendern mit klassischer Musik, die natürlich gefüllt ist mit Religiösem, hören wir etwas Religiöses, aber sonst ist die Religion richtiggehend ausgegrenzt. Also mit Fleiß wird hingeschaut, dass nicht irgendetwas ertönt, was religiös ist. Und wenn dann etwas über Religion vielleicht diskutiert wird, dann sind das meistens kontroverse Themen. Also es sind meistens nicht irgendwie Themen, die uns hinführen zu Gott, sondern irgend über etwas wird diskutiert. Und einfach in diesem Umfeld brauchen wir Zeit mit Gott. Oder wie das der Konzilstheologe Karl Rahner sagt, das war vor über 50 Jahren und das gilt heute vermehrt als damals, er sagt, der Christ der Zukunft ist entweder Mystiker oder er hört auf, Christ zu sein. Er ist entweder Mystiker oder hört auf, Christ zu sein. Das heißt, er ist entweder tief Gott verbunden oder sonst verflüchtigt sich der Bezug zu Gott. Jetzt also der Reihe nach, die verschiedenen Formen des Gebetes. Da gibt es eben diese Grundgebete. Natürlich ganz prominent das Vater Unser, oder die Reformierten sagen Unser Vater, aber eigentlich die Anrede möchte betonen, der Vater steht an erster Stelle. Sie kennen ja vielleicht auch dieses wunderschöne Gedicht Mutter mein, lass mich dir empfohlen sein. Also bei der Anrufung ist das eigentlich die richtige sprachliche Form Vater Unser. Das Unser Vater ist eigentlich mehr eine Erzählform. Also ich rufe den Vater an. Und das Vaterunser hat eine große Bedeutung, einerseits, weil es allen Christen gemeinsam ist. Übrigens ist das nur gerade im Deutschen, dass wir diesen Unterschied haben zwischen reformiert und katholisch mit Vaterunser, unser Vater. In anderen Sprachen, zum Beispiel im Rätoromanischen oder auch im Italienischen, gibt es diesen Unterschied nicht. Also es gibt viele Leute, die meinen, das mache den Unterschied aus zwischen reformiert und katholisch. Also es könnte durchaus sein, dass auch ein Katholik unser Vater betet und umgekehrt. Das hat ja nichts mit dem Glaubensinhalt zu tun. Das ist eine reine Formsache, wo leider ein bisschen so eine Differenz da ist, die wir nicht so schnell beseitigen können. Gut, also dieses Vaterunser ist also das Gebet, das in der Heiligen Schrift offenbart ist, also im Matthäus-Evangelium und im Lukas-Evangelium, leicht anders als in der Tradition. Das heißt, das Vaterunser ist eigentlich ein Gebet, das mündlich weitergegeben worden ist. Also wenn Sie sich erinnern, gerade jetzt die ältere Zuhörerschaft, dann werden Sie kaum das Vaterunser aus der Bibel oder irgendwie aus einem Gebetsbuch gelernt haben, sondern Sie haben das mitbekommen in zu Hause. Man hat das gebetet und als Kind ist man da hineingewachsen. Das ist etwas sehr Wertvolles, gerade wenn der Mensch irgendwann in eine Situation kommt, wo er nicht mehr fähig ist, seine Gedanken klar zu fassen. Also ich erfahre das mit Sterbenden. Wenn das jemand ist, dem die Gebete vertraut sind, dann kann ich mit dem beten. Ich kann als Priester dastehen oder auch ein Angehöriger könnte das machen oder ein Pflegepersonal und mit ihm ein Vaterunser beten und er wird sofort darauf ansprechen. In den meisten Fällen, außer er ist natürlich wirklich nicht mehr ansprechbar. Aber er wird darauf ansprechen, weil das Vaterunser ist etwas Vertrautes. Ist übrigens auch etwas, was ich feststelle, bei Sterbenden oder bei schwer Dementkranken. Sie kennen die Leute nicht mehr, sie wissen nicht, wo sie sind, sie haben ein Durcheinander im Alltag, überhaupt keine Klarheit. Aber das Religiöse, das bleibt immer gleich. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass wir uns präsent haben sollen, auch bei Menschen, die zum Beispiel nicht mehr ansprechbar sind. Wir wissen nicht, was sie wahrnehmen. Es kann sein, dass sie nicht mehr reagieren und trotzdem alles wahrnehmen. Und da, wenn sie sich ans Religiöse gewohnt sind, bleibt das immer gleich. Also sie meinen vielleicht, sie seien zu Hause, sind aber tatsächlich im Spital. Sie meinen vielleicht, sie seien im Krieg, aber sie sind tatsächlich hier in der Schweiz. Sie haben verschiedene Wahnvorstellungen, aber Gott bleibt Gott. Das ist immer so. Also auch in unseren Träumen, das Religiöse bleibt das Religiöse. Die Umstände, die können verändern und da kann man sich auch täuschen. Und dann für die Katholiken natürlich das Gegrüßt seist du Maria, vor allem tief eingeprägt bei vielen Menschen wegen dem Rosenkranz, weil sie das im Leben tausende, zehntausende Male gebetet haben. Das geht so wie automatisch. Das kann dann auch bewirken, dass man betet und dabei etwas anderes denkt. Das ist dann ein eigenes Thema, die Zerstreuungen, darauf gehe ich später noch ein. Und dann das Glaubensbekenntnis, auch etwas sehr Wichtiges. Das ist ja nicht wirklich ein Gebet, sondern ein Bekenntnis. Also man richtet sich auf Gott aus und bekennt sich zu ihm. Und dann gibt es noch in der katholischen Tradition und auch in der Tradition vom Breviergebet das Ehre sei dem Vater. Das ist ein ganz wichtiges Gebet in dem Sinn, dass wir dort nicht irgendwie etwas Gottfremdes im Gebet drin haben. Zum Beispiel beim Vaterunser, da beten wir um das tägliche Brot, da beten wir um die Erlösung von dem Bösen und die Vergebung der Schuld. Also alles Dinge, die eigentlich nicht wirklich Gott sind, oder? Wo wir Gott bitten, sogar um Erlösung und dann die Schuld erwähnen, die wir ja am liebsten nicht hätten. Also beim Ehre sei dem Vater, da geht es ganz nur um Gott. Da richte ich mich ganz auf Gott aus. Und ein Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, andächtig gebetet, das ist sehr, sehr wertvoll für die Selbstheiligung. Und darauf möchte ich jetzt noch etwas näher eingehen, die Selbstheiligung. Das ist ein wichtiger Moment im Gebet. Wir beten ja oftmals für Anliegen. Also fromme Menschen beten einen Rosenkranz für ein bestimmtes oder für mehrere Anliegen. Aber man darf nicht vergessen, dass das Gebet vor allem den ersten Zweck hat, die Selbstheiligung. Das heißt, mit dem Gebet setzen wir uns bewusst in Verbindung zu Gott und wir heiligen uns selbst. Also wenn ich zum Beispiel bete, ich nehme jetzt wieder das Vaterunser, dann bete ich Vater unser im Himmel. Dann stelle ich mir diesen Vater vor, ich kann ihn ja bildlich nicht vorstellen, aber das Wissen, ich habe einen Vater im Himmel und dann geheiligt werde dein Name. Das heißt, da ist die Bitte enthalten um die eigene Heiligung, dass ich selber heilig werde und so der Name Gottes groß wird in dieser Welt oder groß wird in meinem Leben, bei mir selbst. Dein Reich komme, also dein Wille geschehe, das kann ich alles beziehen auf mein eigenes Leben. Und beim Vater Unser ist noch nebenbei bemerkt, dieses Drängende der Bitten. Also es heißt nicht irgendwie, mache, dass dein Reich komme und mache bei uns, dass dein Wille geschehe, sondern es ist ganz drängend, also dein Reich komme, dein Wille geschehe. Also im Sinne von, es muss, ich will und Gott wie drängen, also wie sozusagen ein Anliegen aussprechen, das auch das Anliegen des himmlischen Vaters ist. Der zweite Teil des Vaterunser, das sind dann mehr Bitten, oder? Gib uns unser tägliches Brot, vergib uns unsere Schuld. Da bitten wir, dass er etwas an uns tut. Aber die ersten drei Vater unser Bitten, das ist wirklich etwas ganz, ganz Großartiges. Also wenn Sie da mal versuchen, das wirklich ganz bewusst zu sprechen, man muss es nicht laut sprechen, man kann, das kann auch gut sein, aber man kann das auch still für sich denken. Und einfach, dass geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das sind so Bitten, die sind ganz groß. Und die tragen auch dazu bei zur Selbstheiligung. Das kann sozusagen nebenbei geschehen. Also wir haben irgendein bestimmtes Anliegen vor Augen, beten das Vaterunser. Aber das können wir auch tun, dass wir das ganz bewusst machen, für unsere Selbstheiligung, die Selbstheiligung ins Zentrum rücken. Und dabei dürfen wir auch denken, wenn ich heilig werde oder mich um Heiligkeit mindestens bemühe, dann geschieht automatisch um mich herum, dass das Reich Gottes sich verbreitet. Die Selbstheiligung, die darf an erster Stelle stehen. Das hat nichts zu tun mit deinem Egoismus, sondern wenn ich den anderen Gutes tun möchte, dann muss ich ja zuerst selber heilig, das heißt eben Gott verbunden, Gott ergeben sein. Und jetzt geht es noch über, das ist dann vor allem beim Rosenkranzgebet, die Betrachtung. Ich stelle mir wieder fest, dass es verschiedene Botschaften gibt von der Mutter Gottes und dann sagt sie nie einfach betet den Rosenkranz, sondern betet den Rosenkranz betrachtend. Das heißt, wir vertiefen uns in die einzelnen Geheimnisse des Rosenkranzes und versuchen uns da hinein zu versetzen. Als ich betrachte, den du Jungfrau vom Heiligen Geist empfangen hast, dann muss ich ehrlich sagen, jetzt ganz persönlich, habe ich schon wie eine Hemmung gehabt, dass ich dort in den heiligsten Moment der Menschheitsgeschichte eindringe. Also Maria vor Augen habe im Dialog mit dem Engel und Jesus, der aus ihrem jungfräulichen Leib Fleisch annimmt, das ist eigentlich etwas ganz Großes, dass wir in unseren Gedanken da nicht nur eindringen dürfen, sondern eindringen sollen. Also das wirklich betrachten, was ist da Großes geschehen und dieses Große in mir aufnehmen, betrachten. Also nicht an den einzelnen Worten hängen des Grüßgegrüßt, heißt der Maria, das läuft so wie als Hintergrundmusik, aber ich betrachte das Geheimnis der Menschwerdung oder das Geheimnis vom Leben Jesu oder das Geheimnis seines Leidens und Todes, das Geheimnis der Auferstehung. Und da gibt es ja verschiedene Rosenkränze, also viele wissen von Ihnen, dass es da ja über 100 verschiedene Rosenkränze gibt, Heilig Geist, Rosenkranz, Priester, Rosenkranz und so weiter. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne die nicht alle. Und da möchte ich dazu bemerken, das ist nicht grundsätzlich schlecht, solche speziellen Rosenkränze, aber es begibt sich oftmals dann auf ein tieferes Niveau. Das heißt, wir haben dann wieder die Anliegen im Augenmerk. Also wir wollen beten um Priester, wir wollen beten um den Heiligen Geist, wir wollen beten um irgendwie für ein Anliegen in der Welt. Und da muss man hinschauen, der Wert der Betrachtung, der ist eigentlich unüberbietbar. Und deshalb möchte ich sehr raten, all diese zusätzlichen Rosenkränze, wenn Sie die mögen, beten Sie die, aber vernachlässigen Sie nicht die Rosenkränze, die die Kirche offiziell empfiehlt, weil dort kommen wir in die Betrachtung hinein. Also wenn es zum Beispiel irgendwie heißt, durch deine Dornenkrönung schenke uns gehorsame Priester, das ist natürlich ein berechtigtes Anliegen, aber wir sollten nicht außer Acht lassen, den Heiland mit seiner Dornenkrone zu sehen und ihn ins Zentrum zu stellen. Und wenn wir ihn ins Zentrum stellen, dann weiß er auch um unsere Anliegen. Also das betrachtende Gebet, das sollen wir nicht vernachlässigen. Ja, wir hören jetzt einen kurzen Abschnitt Musik und dann möchte ich noch eingehen um das stille Gebet. Das war bei mir immer so ein Wermutstropfen in den Gebetsgruppen. Dann habe ich den Leuten gesagt, so jetzt verweilen wir noch eine Viertelstunde in der Stille. Und dann der eine hat den Rosenkranz hervorgenommen, der andere ein Gebetsbuch, der andere irgendwie einen Zettel mit etwas Frommen drauf. Alles gut und recht, aber ich habe wie gedacht, hey, könnt ihr nicht einfach mit Gott sein, still sein, mit ihm verweilen? Also wenn ich mit einem Menschen verweile, dann brauche ich ja auch kein Buch, um mit ihm zu sein. Da möchte ich nachher noch das ausführlicher darauf eingehen. Dieses Stillsein vor Gott, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, etwas Anspruchsvolles, aber etwas, das wir in unserem Alltag unbedingt integrieren sollten.
Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Io gli sarò padre, egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche. Esse parlano di Dio che è padre nel senso più alto e più autentico della parola. Dice Isaia: Signore, tu sei nostro padre, noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma, tutti noi siamo opera delle tue mani. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti abbandonerò mai. È significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il padre di Israele, il padre degli uomini, ma il padre suo, il padre mio.
Pater noster, pies in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, che dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostrim, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a malo.
das Gebet, Stillwerden vor Gott und Freibeten, sprich Freisprechen mit Gott. Das ist das heutige Thema mit Pfarrer Matthias Rey aus Müsteier und wir freuen uns auf die Gedanken von Pfarrer Matthias Rey.
Das stille Gebet, also ich persönlich bevorzuge das vor dem Tabernakel oder wenn es geht auch vor dem Ausgesetzten Allerheiligsten und einfach da sein. Die Ihnen vielleicht bekannte Schwester Bridge McKennan hat uns mehrmals gesagt, uns Priestern in Exerzitien, wir sollen einen gemütlichen, einen bequemen Stuhl haben zu Hause und dann dort uns gemütlich machen mit einer Tasse Kaffee und mit Jesus sein. Tönt etwas unfromm, aber hat eine ganz, ganz tiefe Bedeutung. Das mit Jesus verweilen. Wie mit einem Menschen. Ja, er ist ja auch wirklich Mensch und Gott. Und wenn ich mit meinem Menschen zusammen bin, dann bin ich ja in der Regel auch mit einer Tasse Kaffee oder Tee. Also wenn jemand hier ins Pfarrhaus kommt, dann ist meine erste Frage, möchten Sie einen Kaffee oder ein Glas Wasser oder irgendetwas? Man sitzt ja nicht einfach da vor dem nackten Tisch in der Regel. Sondern man macht es gemütlich, man stellt eine Atmosphäre her, um miteinander in Kontakt zu kommen. Und dieses Stillsein vor Gott, das Hinhorchen auf ihn, das ist anspruchsvoll. Also viele Menschen sind ständig mit ihren Anliegen, mit ihren Gedanken beschäftigt. Und ich möchte da auch sagen, auch das Dankgebet, das wir auch brauchen, das ist ja wieder auf die Dinge dieser Welt ausgerichtet. Wir danken ihm für das frische Wasser, wir danken ihm für den Frieden in unserem Land, wir danken ihm für unsere Eltern oder für die Kinder und so weiter. Und dann danken wir vielleicht auch noch für die geistigen Dinge, für die Sakramente, für seine Gegenwart unter uns. Und dann geht das über in ein Sein vor Gott verweilen. Da gibt es ja diese Geschichte vom Bauern in der Kirche von Ars. Der kam da immer zu einer bestimmten Zeit, setzte sich in die Kirche, verweilte da und ging dann wieder weiter. Und irgendwann hat ihn Pfarrer Johannes Vianney gefragt, was machen Sie denn da? Und dann hat er gesagt, ich schaue ihn an, er schaut mich an. Wir verweilen. Oder was Mutter Teresa gesagt hat, da hat auch mal jemand gesagt, die Schwestern von Mutter Teresa, die machen ja jeden Tag eine Stunde stille Anbetung. Das heißt, nebst dem Brevier, nebst dem Rosenkranzgebet, nebst der Heiligen Messe, einfach eine Stunde verweilen vor dem Ausgesetzten Allerheiligsten. Und dann hat auch mal jemand gefragt, was machen Sie da vor dem Allerheiligsten? Und Mutter Teresa hat geantwortet, 3/4 Stunden lang höre ich zu, was er mir sagt, und dann die letzte Viertelstunde denke ich darüber nach, was er mir gesagt hat. Also das ganz sich auf Gott ausrichten, dass er im Mittelpunkt steht, nicht ich mit meinen Anliegen oder ich mit meinem Leben. Das ist auch seine Krankheit. Die Leute lieben ja, wenn man in der Predigt aufs Leben eingeht. Ja, das soll auch sein, ist klar, die Moral gehört auch zum Glauben. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Also wenn ich erzähle, wie ich irgendwie etwas erlebt habe mit Gott, das mag spannend sein, aber eigentlich diese Sehnsucht, mit Gott zu sein, die ist wie verloren gegangen. Und diese Sehnsucht, die soll ja gerade unser Leben prägen. Das ist ja unsere Ausrichtung, die Ausrichtung auf den Himmel. Mit Gott sein, mit ihm verweilen. Also machen Sie das mal. Sitzen Sie in einer Kirche, gut, da können vielleicht nicht eine Kaffeetasse mitnehmen, aber oder auch die zu Hause mit eine Kerze anzünden, eine gesegnete, und vielleicht eine Statue oder ein Bild. Wir brauchen ja irgendetwas, um uns daran festzuhalten. Und dann einfach da sein. Wissen, Gott ist da und ich bin da und ich verweile mit ihm. Wie zwei Liebende. Zwei Liebende, wenn sie wirklich verliebt sind. Ich durfte das kürzlich wieder erfahren bei einem älteren Ehepaar. Die sitzen einfach da. Sie gehören zusammen, sie sind miteinander und es muss nicht immer etwas geredet sein, um zusammen zu sein. Und dieses Sein mit Gott, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Das ist sozusagen wie ein Vorgeschmack des Himmels. Es gibt dazu eine Privatoffenbarung. Ich weiß nicht mehr, woher ich das aufgefangen habe, aber es geht ja immer um den Inhalt, wo es heißt, dass eigentlich die Menschen, die in dieser Welt anbeten, die werden einmal im Himmel einen besonderen Platz haben der Anbetung. Also wenn ich Jesus anschaue in der Heiligen Eucharistie, in der Monstranz, wenn ich ihn da anschaue und dann weiß, er ist da, aber ich sehe ihn ja nicht in seiner Herrlichkeit. Aber ich schaue ihn an, weil ich weiß, er ist wirklich da. Dieses Anschauen des Herrn, das wird einmal belohnt mit der Anschauung in Herrlichkeit. Da dürfen wir auch hier die eigene Heiligkeit ins Zentrum unseres Gebetslebens stellen, mit Gott verweilen. Und da werden wir vielleicht feststellen, dass wir innerlich sehr unruhig sind, da werden wir zerstreut sein, wie übrigens bei anderen Gebeten auch. Und das gehört halt dazu. Ich sage nicht, die Zerstreuung ist ein Zeichen von Gottlosigkeit, sondern der Kampf gegen die Zerstreuung ist ein geistlicher Kampf. Das heißt, Gott sieht, dass ich darum kämpfe, mit ihm zu sein. Ich möchte mit ihm sein. Und so wird er mir auch in der Ewigkeit einmal das schenken, dass ich wirklich mit ihm sein kann. Aber hier soll ich das ausdrücken. Ich kämpfe darum, mit ihm zu sein. Ich bin vielleicht mal eine halbe Stunde vor dem Allerheiligsten und versuche einfach durchzuhalten, da zu sein, wissen, er ist da, ich bin da. Und ich möchte mit ihm sein. Dann kommt eine Zerstreuung. Ja, da kann verschiedener Art sein. Es kann Zerstreuung geben, wo ich an verschiedene Nöte denke, auch meine eigenen von anderen Menschen. Die kann ich dann ins Gebet hineinlegen, natürlich. Aber es gibt dann vielleicht auch andere Zerstreuungen, Fantasien oder irgendwelche Erinnerungen an Erlebnisse, die jetzt nicht von besonderer Bedeutung sind. Und da muss ich einfach versuchen, ich kann die nicht beiseite schieben. Das ist eine Fliege, wie eine Fliege, die immer wieder zurückkommt. Aber ich kann die versuchen zuzudecken, sagen, jawohl, ich bin jetzt mit Jesus und er ist im Mittelpunkt. Und so versuchen, mit dem Blick auf Jesus die anderen Sachen zu verdrängen. Also nicht aktiv zu verdrängen, sondern sie werden dann verdrängt, wenn ich den Herrn in den Mittelpunkt stelle. Versuchen Sie das. Also ich möchte das sehr, sehr empfehlen. Ist mir ein großes Anliegen als Priester und ein Anliegen, wo ich immer wieder spüre, die Leute hören es und machen dann doch wieder ihre kleinen Gebetchen. Nichts gegen die verschiedenen Gebetchen, das möchte ich nicht abschätzig gemeint haben, aber wir dürfen uns nicht nur darin irgendwie an Gott festklammern, sonst sind wir mehr bei den Anliegen als wirklich bei Gott, sondern wir müssen schauen, dass wir Gott begegnen. Er möchte uns begegnen und er erwartet, dass wir auch ihm begegnen möchten. Und so eben diese Stille. Ich möchte dann noch in einem dritten Teil des Vortrags noch auf andere Gebetsformen eingehen, also Stoßgebete oder auch Gebete, wo wir in der Stille sind und immer wieder das Gleiche wiederholen und so uns mit Gott verbinden. das ist auch eine Form, die wir immer wieder üben sollten. Also das eine tun, das andere nicht lassen. Da möchte ich dann noch in einem dritten und letzten Teil darauf eingehen.
Ave nous, ave nous, ave nous Adonai, ave nous, ave nous, ave nous Adonai, ave nous Sheva Shamayim Yitkadesh Shimcha Tavo Malchutcha Yaseh Ratzoncha Keva Shamayim Ken Baretz Avinu Avinu Adonai Avinu 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 Lechem chokenu ten lanu ayom uslach lanu al chataynu kefi shesolchim gam anachnu lachot im lanu ve'al tevienu lideni sayon ki im chaltzenu min hara amen avinu Avinu Adonai, Avinu,
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 Avinu
Adonai,
Avinu,
Avinu, Adonai,
Avinu Adonai.
Das Gebet mit Pfarrer Matthias Rey, das ist das heutige Thema.
Sie kennen vielleicht das Jesusgebet. Das Jesusgebet ist sozusagen das Pendant, also das entsprechende Gebet in der ostkirchlichen Tradition. In der Westkirche ist der Rosenkranz von großer Bedeutung und in der Ostkirche eigentlich das ältere Gebet als der Rosenkranz, das Jesusgebet. In seiner vollen Form heißt das: Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Ich wiederhole: Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Man kann auch sagen: Jesus, erbarme dich. Oder man kann auch sagen: Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Da gibt es verschiedene Formulierungen. Es geht darum, immer und immer wieder einen Text zu wiederholen, der mit Inhalt gefüllt ist natürlich, wo wir eigentlich nicht mehr wirklich an den Text denken müssen. Also eben, Jesus, erbarme dich. Oder es gibt die kürzeste Form des Jesusgebetes, dass ich einfach den Namen Jesus wiederhole, dass ich sage, Jesus, Jesus, Jesus. Und dass ich dann in eine Dynamik hineinkomme, wo ich eben dann wie in eine andere Welt komme. Also ich mache das oftmals beim Wandern, wenn ich die Rosenkränze gebetet habe, dass ich einfach in das Jesusgebet mich vertiefe und bin da vielleicht in einer wunderschönen Landschaft und dann versinke ich wie im Sein mit Jesus. Etwas Ähnliches kennen wir ja vom Bruder Klaus, der hat ja das Vaterunser gebetet. Also den Rosenkranz kannte er ja nicht, wie wir ihn kennen, aber er hatte eine Vaterunser-Kette, wo man einfach das Vaterunser ständig wiederholt. Und dann heißt es ja, er hätte auf dem Weg vom Flüeli-Rampf nach Einsiedeln, eigentlich sei er nicht über das Wort Vater hinausgekommen. Hat darüber nachgedacht, wow, ein Vater, was heißt das, Gott ist mein Vater. Und einfach in dieser Anrufung, Vater ist er, hängen geblieben. Da möchte ich noch kurz auf etwas hinweisen. Das Problem vieler frommen Menschen ist, dass sie eigentlich erst zufrieden sind, wenn sie etwas Zählbares gemacht haben. Oder sie beten 3 Rosenkränze oder 1 Rosenkranz jeden Tag. Sie machen verschiedene Gebete auf verschiedenen Gebetszetteln oder in Büchern und sind dann eigentlich zufrieden, wenn sie das Pensum erledigt haben. Und hier kann man einwenden, dieser Bruder Klaus, was ist wertvoller, von Flüeli Rampf bis Einsiedeln 1000 Vaterunser zu beten, zeitlich geht das eigentlich gut hinein, oder nur Vater zu sagen und nicht einmal das erste Vaterunser zu Ende beten zu können? Und da spüren Sie, es geht um die Hingabe an Gott. Es geht nicht um die Zählbarkeit. Also der Rosenkranz einfach nur runtergebetet. Natürlich hat das seinen Wert, weil ich damit ja auch zeige, ich möchte mit Gott sein und ich will diesen Rosenkranz beten. Aber das sich vertiefen ins Gebet, das sich in Gott hineinversenken, das ist noch einmal eine Dimension mehr. Also diese Gebete, Stoßgebete, kleine Gebete immer wiederholen, das ist sozusagen wie eine leichtere Form des betrachtenden stillen Gebetes. Also wenn ich ganz still bin, es ist ja schwierig, gar nichts zu denken, einfach da zu sein vor Gott. Und darum kann das eine Hilfe sein, dass ich ein kleines Gebet immer und immer wieder wiederhole und so dann in eine Dynamik komme, wo ich mich mit Gott verbinde. Dann in diesem Rahmen ist auch wichtig der Lobpreis. Und da möchte ich nochmal zurückkommen, was ich am Anfang gesagt habe, dieses Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Oder wie mein früherer Beichtvater, der Oskar Lang, gesagt hat, zum Beispiel beim Autofahren, einfach immer wiederholen, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und irgendwann, vielleicht nach 10 Minuten, kommt man in diese Gegenwart Gottes hinein. Und zwar eben, dass man nicht irgendwie wieder ein Anliegen ins Zentrum stellt oder Gottes Erbarmen, sondern einfach ihn selber verehrt. Die reformierten Traditionen, gerade dann auch freikirchlicher und charismatischer Richtung, wo ja dann eine interessante Verbindung auch zu der katholischen Kirche am Entstehen ist, die kennen ja den Lobpreis. Also dass ich einfach Gott lobe und preise, irgendein Loblied singe, etwas ganz Einfaches, ein Lied, wo ich immer wieder wiederholen kann, ein Refrain oder so, wo einfach Gott gelobt wird. Wir loben deine Größe, wir loben dich, Herr, wir preisen dich, wir beten dich an, oder das Heilige in der Messe, das kann man ja auch außerhalb der Messe beten, heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten. Also Gott einfach loben und preisen, um seiner selbst willen. Sie merken, es geht immer wieder in die gleiche Richtung, dieses Mystikersein als Christ, also mit Gott sich vereinen. Und das sind ja eigentlich auch die Voraussetzungen, dass Gebete erhört werden. Wenn wir hinschauen, wenn Jesus sagt, wir sollen beten, dann ist vielfach ist dann die Erhörung an Bedingungen verknüpft. Wer in mir ist und in wem ich bin, der wird erhört. Oder der kann beten, um was er will, es wird geschehen. Auch wenn ich in Jesus bin, dann bete ich ja nicht unbedingt darum, dass mir der Fuß nicht mehr wehtut, sondern dann bete ich um die eigene Heiligkeit. Ich bete um Glauben. Ich bete um den Heiligen Geist, dass der Heilige Geist kommt und mich erfüllt. Also die Anliegen, die wandeln sich. Es geht dann nicht mehr so sehr darum, dass der Neffe die Autoprüfung besteht, sondern es geht darum, dass er näher zu Gott kommt. Ob er jetzt die Prüfung besteht, Das kann sein, dass er so näher zu Gott kommt. Es kann aber auch sein, dass gerade dadurch, dass er sie nicht besteht, dass das eine Anknüpfung sein könnte zu seiner Gottesbeziehung. Also dann treten eigentlich diese weltlichen Anliegen wie in den Hintergrund, wo wir ja oftmals enttäuscht sind, dass wir offenbar nicht erhört werden. Wir beten um etwas und es kommt ganz genau anders. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, da war ich unterwegs zu einer Gebetsgruppe, ich war verspätet und dann habe ich gebetet um einen Parkplatz. In der Stadt Zürich ist das keine einfache Sache. Und dann genau vor meiner Nase hat mir noch jemand den letzten Parkplatz dann noch besetzt. Und ich musste dann einen weiten Umweg machen und das hat mich noch lange beschäftigt, bis ich gemerkt habe, ja, mein Schutzengel, der will mir nicht ein ringes Leben vermitteln, sondern der will meine Heiligkeit. Und er kennt meine Schwächen, er kennt meine Ungeduld, er kennt mein Nicht-Annehmen-Wollen von unangenehmen Situationen. Auch die sollen wir ja aufopfern, nicht nur die Schmerzen im Knie, sondern auch eine geistig unangenehme Situation, zu spät zu sein an einem Ort, das ist sehr, sehr unangenehm, dann das auszuhalten und aufzuopfern. Und das kann dann sein, dass genau dann darum der Anlass dann fruchtbarer wird. Weil natürlich, man soll nie aus Liederlichkeit zu spät kommen, das ist klar. Aber wir wissen nicht, wie Gott dann wirkt. Also je nachdem, diese vordergründigen Anliegen sind vielleicht gar nicht so wichtig. Und je tiefer wir mit Gott verbunden sind, je mehr wir auch direkt auf ihn ausgerichtet sind, desto eher werden sich auch unsere Anliegen wandeln in Richtung der Anliegen des Vaterunsers, wo eben die Hauptanliegen sind, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und dann wird noch um die Bedingungen gebetet. Unser tägliches Brot gib uns heute, auch im geistlichen Leben. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, sollte dann eine Selbstverständlichkeit sein. Und führe uns nicht in Versuchung. Also mach es nicht wie mit deinem eigenen Sohn, den du in die Wüste an den Ort der Versuchung geführt hast. Ich bin dem nicht gewachsen. Mach das nicht mit mir. Jesus hat es getan. Aber ich bin dem nicht gewachsen. Das ist ja einer der tiefgründigen Sinne dieser Formulierungen, führe uns nicht in Versuchung, das übrigens sehr genau übersetzt ist. Also eine andere Übersetzung gibt es da nicht. Also der griechische Text ist da ganz, ganz klar. Führe uns nicht in Versuchung. Das heißt, Gott versucht nicht, der andere versucht, aber Gott kann uns an den Ort führen, wo wir dann in die Versuchung geraten. Der Geist führte Jesus in die Wüste. Also, und da können wir beten, führe uns nicht in Versuchung. Aber wiederum, das ist nicht die Hauptsache, sondern die Hauptsache sind die ersten drei drängenden Vater unsere Bitten, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und so möchte ich Ihnen wirklich raten, suchen Sie die Gottverbundenheit. Oder wie es Pater Josef Kentenich gesagt hat in Exerzitien für die Immenseer-Missionare in den Ende der 30er Jahre, suchen Sie jeden Moment in der Gegenwart Gottes zu leben, auch im Gebet. Wir leben immer in der Gegenwart Gottes und im Gebet sollen wir ganz besonders diese Gegenwart suchen und womöglich auch finden. Noch ganz kurz ein Wort zur Zerstreuung. Ich habe das schon erwähnt, Zerstreuung, natürlich willentliche Zerstreuung, die sollen wir vermeiden, aber unser Hirn ist halt einfach so gemacht, dass es oftmals in Bildern denkt und die Bilder kommen und gehen und die Gedanken schweifen dahin. Der Grund der Zerstreuung kann vielfältig sein, aber das eine möchte ich Ihnen da auf den Weg geben. Sehen Sie Zerstreuungen an als Gelegenheit einer bewussten Entscheidung für Gott. Also wenn ich mich einfach für Gott entscheide und ich kann mich ins Gebet versenken, umso besser. Aber wenn die Zerstreuung kommt, dann kann ich sagen, und ich habe mich während eines Rosenkranzes 100-mal für Gott entschieden. Das ist doch schön, dass jedes Mal, wenn die Zerstreuung kommt, sage ich, ich will ganz mich mit Gott vereinen. Ich will seine Geheimnisse betrachten. Ich will mit ihm sein. Also jede Zerstreuung ist eine Gelegenheit, eine Entscheidung zu machen für Gott. Und ich bin überzeugt, all diese kleinen Entscheidungen für Gott, die werden uns einmal im Himmelreich wie Schmuckstücke an uns hängen. Also jede Entscheidung, wenn ich mich entscheide fürs Gebet, dann ist das so eine mittelgroße Entscheidung. Und dann kommen die Zerstreuungen und dann kommen ganz viele kleine Entscheidungen. Ich will, ich will, ich will. Und jede dieser kleinen Entscheidungen wird eingetragen im Buch des Lebens, dass wir uns für Gott entschieden haben. So möchte ich Ihnen zum Schluss noch den Segen geben. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch der allmächtige Gott, der führe und leite und schütze euch. Und führe euch auch zu einem Gebetsleben, das euch eine tiefe Gottverbundenheit schenken möge. Das gewähre euch der dreieinige, allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Herzlichen Dank, Pfarrer Matthias Reh, für diese schönen, tiefgreifenden Gedanken zum Thema Gebet. Und Radio Gloria wünscht Ihnen, Pfarrer Matthias Reh, und uns allen natürlich, dass wir ein tiefes Gebetsleben leben dürfen und so näher zu Gott finden werden. Alles Gute nach Müsteier und Gottes Segen, und wir freuen uns auf die nächste Sendung, Pfarrer Matthias Reh. Das war die Sendung mit Pfarrer Matthias Reh. Das Thema war das Gebet. Wenn Sie die Sendung nachhören möchten, können Sie das unter www.radiogloria.ch Podcast, oder Sie können eine CD im Studio bestellen. Bitte beachten Sie, dass Radio Gloria ein spendenfinanziertes Radio ist. Das heißt, wir danken Ihnen für jedes Gebet, für jede Spende. Auch zum Beispiel Pfarrer Matthias Reh macht das ehrenamtlich und unentgeltlich. Deo gratias für Ihr Gebet und Ihre Spende. So verabschiede ich mich von Ihnen allen, wünsche Ihnen reichen Gottessegen, Ihre Andrea Marti.